Ich möchte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 22 lesen. Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 22. Es handelt sich um eine Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, also als Jesus auferstanden war, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist eine Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern in einem Raum, wo sie sich versammelt hatten. Und wir kommen ja von Ostern her. Und wir müssen uns das als Jünger Jesu in unseren Tagen immer wieder vor Augen führen, dass die Botschaft davon, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dass das die eigentliche Botschaft des christlichen Glaubens ist. Alles hängt, wenn wir vom christlichen Glauben sprechen, daran, dass das wahrhaftig geschehen ist. Dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Alles hängt daran. Der Apostel Paulus hat ein ganzes Kapitel im ersten Korintherbrief der Auferstehung gewidmet. Im 15. Kapitel, ihr kennt dieses Kapitel, und da schreibt er in einer sehr klaren Art und Weise: Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre euer Glaube völlig ohne Inhalt. Inhaltslos, sagt er. Dann wärt ihr noch, schreibt er weiter, dann wärt ihr noch in euren Sünden. Und dann wärt ihr alle verloren. Und dann wären wir, die wir an Jesus glauben, die elendsten, schreibt er, unter allen Menschen. Die dümmsten. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Wenn Jesus zwar gestorben wäre, aber nicht auferstanden wäre, wäre alles umsonst. Also es hängt an dieser Tatsache, dass Jesus sozusagen auferstanden ist. Und wenn wir nun die Berichte am Ende der Evangelien lesen, dann sehen wir, alle Evangelien berichten über diese Auferstehung Jesu und über verschiedene Ereignisse, die im Zusammenhang waren. Und alle diese Berichte, wenn man sie ein bisschen versucht zu durchleuchten, dann sieht man, dass es drei Dinge gibt, die immer wieder und immer wieder vorgebracht werden für die Auferstehung Jesu. Das eine, was immer durchscheint, ist, dass die Zeugen der Auferstehung, also die, denen Jesus begegnet ist, sagen, sie haben die Auferstehung Jesu nicht erwartet. Das ist immer und immer wieder, kommt das durch. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus aufersteht. Das ist sozusagen deswegen wichtig, weil sie damit sagen wollten, wir haben das nicht erfunden. Wir haben nicht Wir sind nicht zusammengesessen und haben gewartet, wann kommt er denn endlich, wann steht er denn endlich auf, wann begegnet er uns. Sie haben es nicht erwartet. Es war eine große Überraschung. Das Zweite, viele dieser Begebenheiten handeln von dem leeren Grab. Sie betonen immer wieder, Jesus ist auferstanden, das Grab war leer, wir waren dort, wir haben gesehen, da war kein Leichnam mehr. Und da haben wir Engeln begegnet. Und die haben uns als erstes berichtet, er ist auferstanden, er ist lebt, er lebt. Und sein Leichnam wurde nicht gestohlen. Und das Dritte, und das ist das Wichtigste, sie betonen immer wieder, dass sie nicht nur die Botschaft gehört haben, sondern dass sie ihn selber gesehen haben. Das ist sozusagen der Höhepunkt dessen, was sie und immer wieder berichten. Wir haben Jesus selber gesehen. Er ist uns begegnet. Auch ein Apostel Paulus, der ja bei diesen 12 Aposteln nicht dabei war, sondern erst später zu den Aposteln gekommen ist, er hat ihn auch erlebt und gesehen als Auferstandenen, wie er ihm da auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Er ist auferstanden, er lebt. Diese Tatsache ist von allergrößter Bedeutung. Nun zurück zu dieser Geschichte hier, zu diesem einen zu einer Begebenheit. Es heißt hier, als es nun Abend war, an jenem Tag, an dem ersten der Woche, also das ist jener Tag, wo in der Früh, am dritten Tage, also der Sonntag war das, nach dem Tode Jesu, wo in der Früh einzelne Frauen zum Grab gegangen sind, einmal war es die Maria, Magdalena, dann waren es auch mehrere Frauen, da hat sich einiges abgespielt an diesem Tag. Und sie dann dieses leere Grab gefunden haben, im Johannesevangelium vorher wird berichtet, dass die Maria Magdalena dann zu den Jüngern gegangen ist und die Jünger haben es nicht geglaubt. Die Jünger haben es nicht geglaubt. Es war nicht eine Erwartung in ihnen, dass Jesus auferstehen würde. Und dass sie es nicht geglaubt haben, das zeigt sich auch darin, dass sie nun zusammen gewesen sind hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Es ist sehr interessant, dass sie sich ängstlich versammelt haben, weil sie immer noch konzentriert waren darauf, dass Jesus eben gestorben ist und dass sie sozusagen auch als Anhänger Jesu auf einer Fahndungsliste stehen. Dass sie als Nachfolger Jesu sozusagen nun auch das vielleicht dasselbe Schicksal erleiden würden, wie Jesus erlitten hat. Sie hatten Furcht, dass die Oberen des jüdischen Volkes oder Soldaten kommen würden und sie ausheben würden und sie auch vielleicht nicht nur einsperren, sondern vielleicht auch töten würden als Anhänger dieses Jesus von Nazareth. Ihr ganzes Augenmerk, wie sie da zusammen gewesen sind am ersten Tag der Woche, war darauf ausgerichtet, hoffentlich passiert uns nicht dasselbe wie unserem Jesus, der hingerichtet wurde. Es war nicht eine Versammlung mit offenen Türen, wo sie die Türe geöffnet haben. Wann kommt er denn endlich? Wann kommt er denn endlich, der Auferstandene? Überhaupt nicht. Sie waren verschlossen, sie waren ängstlich, sie haben gedacht, es ist alles aus. Und jetzt geht's ihnen vielleicht auch an den Kragen. Und da in dieser Situation, ihr Lieben, da heißt es, da trat Jesus in ihre Mitte. Es heißt nicht, er erschien ihnen wie ein Gespenst, plötzlich war es da, sondern er trat herein. Er trat mitten in ihre Mitte hinein, als Leibhaftiger. Und das, was offensichtlich ist hier, dass Jesus, als er den Jüngern erscheint, sich sogleich auch ihnen zu erkennen gibt. Er ist wirklich Jesus. Leibhaftig auferstanden. Und in diesen ganzen Berichten von der Auferstehung wird immer zwei Dinge, wenn es um Jesus geht, sichtbar. Auf der einen Seite die Identität, er ist dasselbe wie vorher und das andere ist, er ist neu. Und beides zusammen ist eine wirkliche, wichtige Realität. Er ist derselbe. Deswegen trägt er immer noch die Merkmale, die Hand die Kennzeichen seiner Kreuzigung an den Händen, also hier, nicht hier so gekreuzigt worden, sondern Handwurzeln, und diesen Stich in seinem Leib hinein, um es ihnen zu zeigen, ich bin es. Ihr Lieben, Es ist wichtig, der Auferstandene ist dasselbe wie der Gekreuzigte. Er trägt die Wesensmerkmale. Der Auferstandene, er ist immer der Gekreuzigte. Er verliert das nicht, der Gekreuzigte gewesen zu sein. Deswegen sind diese Wundmale ein wesentliches Kennzeichen. Es ist der Gekreuzigte, der auferstanden ist. Weil die Auferstehung die Beglaubigung des Kreuzes ist und dessen, was im Kreuz geschehen ist. Und trotzdem ist er nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Also wir müssen das noch einmal klar feststellen, die Auferstehung Jesu war nicht die Wiederbelebung eines Leichnams. Nicht, was die Ärzte tun, reanimieren, dass er wieder zum Leben kommt, sondern eine Neuschöpfung. Es ist ein völlig neuer Leib, den er bekommen hat, der nicht mehr an Zeit und Raum gebunden ist und der auch nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das ist etwas, was die Jünger einfach nicht begreifen. Sie können damit gar nicht umgehen. Das ist in all diesen Berichten immer wieder deutlich. Aber was hier in dieser Begebenheit wichtig ist, auf das möchte ich mich jetzt noch kurz konzentrieren. Was hier steht, ist, dass Jesus, wie er hereinkommt, zu ihnen ein gewaltiges Wort sagt. Es sind nur wenige Worte, die er hier ausspricht, aber jedes Wort ist von größter Bedeutung. Das erste, was er sagt, ist: Friede sei mit euch. Friede euch. Alle wissen, was Friede auf Hebräisch heißt. Shalom. Shalom. Er spricht Shalom aus. Und wir wissen jetzt schon auch natürlich, dass Shalom nicht dasselbe heißt wie Grüß Gott, so wie wir das als Begrüßungsformel sagen, wenn wir irgendjemanden begrüßen, sondern das Wort Shalom hat die Bedeutung von Heil. Das gesamte Heil ist in diesem Wort Shalom einbegriffen. Und wenn man Shalom ausspricht über jemanden, spricht man das Heil Gottes über jemanden aus. Wenn es heißt, wünscht Jerusalem Frieden, wie man das mit dem Frieden übersetzt, heißt das nicht einen politischen Frieden, sondern wünscht Jerusalem Heil. Das ist gemeint. Wenn wir für den Frieden Jerusalems beten, ist es nicht ein Gebet um den äußeren Frieden, dass eben keine Waffengewalt da ist und Krieg, sondern dass das Heil Gottes über Jerusalem kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und in diesem Sinne sagt der Jesus ganz bewusst, Friede sei euch. Er sagt es sogar zweimal. Er zeigt ihnen seine Wundmale und den Stich und dann sagt er noch einmal Friede. Und mit diesem Wort drückt er natürlich etwas aus, was für die Jünger von allergrößter Bedeutung ist. Und genau das, dass er das als erstes ausspricht und dass er sich zu erkennen gibt als der Gekreuzigte, das löst diese Freude in ihnen aus. Sie freuten sich daraufhin, als sie den Herrn sahen, im Zusammenhang mit dem, dass er ihnen gezeigt hat, er ist dasselbe, und was er gesagt hat, Friede mit euch. Ihr Lieben, das war für die Jünger eine unglaublich wichtige Sache. Nach all dem, was geschehen ist, kommt dieser auferstandene Jesus nicht zu ihnen und klagt sie nun an. Er hätte allen Grund, sie anzuklagen, denn sie haben ihn schmählich im Stich gelassen. Sogar verleugnet, Petrus. Als es drauf ankam, waren sie weg. Sie sind geflohen, bis auf den Johannes und die Mutter, die Maria und einige Frauen, die am Grab gewesen sind. Aber die anderen sind verschwunden. Es war ihnen zu gefährlich mit Jesus. Sie haben ihn im Stich gelassen. Und wenn jetzt Jesus kommt und sagt, Friede euch, dann ist dieses Heil da drinnen, Vergebung. Ich spreche über euch aus, nicht ein Wort der Anklage, sondern ich spreche über euch Friede, Vergebung. Genau das, was durch diese Wundmale erreicht wurde. Durch seine Wunden sind wir heil. Und das kommt in dieses Wort Heil, Shalom, kommt auf sie zu. Durch seine Wunden, genau durch seine Wunden. Diese Wunden sind nicht Anklagezeichen, die er ihnen entgegenhält und schaut, was mir passiert ist. Und ihr habt mich nicht verteidigt, sondern diese Wundmale sind die Zeichen des Heils. Und deswegen, ich bin überzeugt, dass Zentner von den Jüngern heruntergefallen sind, als Last, als sie das gehört haben, dass wie Jesus ihnen diesen Heil, diesen Shalom, diesen Frieden, diese Vergebung, diese Versöhnung zuspricht und sie dadurch hineinnimmt wieder in die lebendige Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir jetzt die nächsten Verse aufschlagen, 20 und 22. Und jetzt, ihr Lieben, kommt der Höhepunkt der Geschichte. Ganz knapp, das ist so typisch im Neuen Testament, es wird alles sehr, sehr knapp geschildert und besprochen. Das, was der Inhalt dieser Begegnung ist, drückt sich aus in diesem einen Satz. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Lieben, das ist eine Botschaft, die müssen wir mitnehmen. Das ist die Botschaft von heute. So empfinde ich das. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ihr Lieben, das ist fundamental eine der entscheidendsten Aussagen über Jünger Jesu, was hier steht. Lass mich das ganz kurz ein bisschen entschlüsseln, was mit diesem Satz gemeint ist. Es ist hier dieses Wort wie, das so entscheidend ist. Das Wörtchen wie, das hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Dieses wie kann man in dreifacher Weise versuchen, ein wenig zu entschlüsseln und deutlich zu machen. Das wie hat zunächst einmal eine begründende Bedeutung. Begründet heißt, dass die Sendung der Jünger in die Welt hat ihren Grund, dass der Vater zuerst den Sohn gesandt hat. Also, das sagt, hier wird ausgedrückt, da geht eine Bewegung aus. Und diese Bewegung startet im Herzen des Vaters. Und im Herzen des Vaters wird sozusagen diese Sendung geboren. Er sendet aus seinem Herzen heraus den Sohn. Und in der freiwilligen Hingabe des Sohnes, dass er sein Leben, also dass er zuerst auf die Erde gekommen ist und dann sein Leben in den Tod gegeben hat, das ist der erste Akt der Sendung. Und dieser erste Akt der Sendung begründet die Sendung, die Jesus nun auf uns legt, so wie der Vater mich gesandt hat. Genauso sende ich jetzt euch. Das ist der Grund, warum ich euch in die Welt sende, weil der Vater mich gesandt hat. Und das bedeutet, ihr Lieben, dass wir als Jünger Jesus sind hineingenommen in eine heilsgeschichtliche Bewegung, die im Herzen des Vaters begonnen hat. Die Sendung der Jesu in diese Welt nimmt seine direkte Fortsetzung. Das ist unmittelbare Fortsetzung, dass nun die Jünger Jesu bis zu uns her auch gesandt sind, so wie Jesus gesandt war vom Vater. Also da geht eine Sendung aus vom Herzen des Vaters über Jesus, über seine Jünger in die Mitte der Welt hinein. Und wir sind damit hineingenommen, ein Gesandter zu sein. Im Griechischen heißt das Apostolos. Die Apostel sind die Gesandten. Man kann sagen, dadurch, dass Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern diesen Befehl gegeben hat, der Sendung, da werden die Jünger zu Aposteln. Sie bleiben immer Jünger. Sie können nur als Jünger Apostel sein, ja? Aber Jünger sein heißt eben nicht nur Jesus nachfolgen, heißt eben nicht nur, dass man den Willen Jesu tut, dass man sich umgestalten lässt auf das Bild Jesu hin, sondern heißt auch, dass man sich so
zwei, drei,
ja. So wie Jesus gesandt war, so sind auch wir gesandt. Und ihr Lieben, das bedeutet, es gehört zu dem Wesenszug jedes Christen, ein Gesandter zu sein. Ihr Lieben, das ist fundamental. Es ist nicht so, dass die Gemeinde Jesu
die Jünger Jesu gedacht sind als eine statische Gruppe, die nur um sich selbst kreist, die nur sich versammelt, abgeschlossen hinter verriegelten Türen, darf ich so sagen, in Kirchenräumen, sondern das Wesen des christlichen Glaubens ist, ein Gesandter zu sein. Wohin? In die Welt. Darum ist jeder Einzelne von uns gesandt in die Welt. Darum ist die Gemeinde gesandt in die Welt. Und wenn wir das nicht wahrnehmen als ein Wesensmerkmal, dann amputieren wir unser Christsein. Und das sagt Jesus hier, so wie mich der Vater gesandt hat. Das ist meine Sendung. Die geht weiter in der Sendung Jesu. Und wenn die Jünger diese Sendung nicht wahrnehmen, dann amputieren sie auch meine Sendung. Dann kann das, was durch diese Sendung in diese Welt gekommen ist von Jesus her, nicht in die Welt hineingehen, sich nicht ausbreiten. Er braucht uns als Jünger Jesu, dass diese Sendung sich fortsetzt. Also ihr Lieben, das ist wichtig, uns zu verstehen. Es ist nicht nur sozusagen ein Zusatz zu unserem Christsein, dass wir auch Zeuge sind für andere Menschen, für Jesus. Es gehört zum Wesen unseres Christseins. Nicht so etwas, was man uns auch noch dazu entscheiden, ja, wir sollten auch zeugnishaft leben in die Welt hinein. Nein, das ist eine Sendung, die zu unserem Wesen gehört. Das ist das Wie. Das zweite Bedeutung von Wie ist ein vergleichendes Wie. Das eine war ein begründetes Wie, das andere ist ein vergleichendes Wie. Das heißt, so wie Jesus, so auch wir. Das heißt, wie Jesus, die Art und Weise, wie er gesandt ist, und der Inhalt, mit dem er gesandt ist, so sind auch wir gesandt. Die Art, wie er gesandt wurde und was der Inhalt seiner Sendung ist, das ist dasselbe, das wir weitergeben. Die Art und Weise. Ihr erinnert euch, ich habe vor kurzem gepredigt über Philipper, unter anderem war da auch eine Stelle über Philipper 2, Vers 5 und dann die ganze weitere Stelle, wo der Apostel Paulus sagt, seid gesinnt, wie Jesus auch war. Das heißt, wie die Gesinnung Jesu war, in der er den Menschen begegnet ist, so sollen auch wir uns senden lassen. Mit derselben Gesinnung. Dieselbe Gesinnung, die Jesus hatte, wie er war, in Philipper 2, auch wir sein. Und dann schildert er das in Philipper 2, der Apostel Paulus, in einer sehr eindrücklichen Weise, wo er sagt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht wie an einem Raub fest an seiner Gottheit, sondern äußerte sich selbst, machte sich zu nichts, wurde Mensch, wurde gehorsam wie ein Mensch, erniedrigte sich und so weiter, wurde gehorsam bis zum Tode, ja, am Tode am Kreuz. Es ist diese Gesinnung der Demut. Es ist eine Gesinnung, wo er sich selber zu nichts macht, um anderen zu dienen. Es ist die Gesinnung der überwältigenden Liebe zu den Verlorenen. Es ist die Gesinnung eines dienenden Herzens, nicht ein Herrschen, sondern ein Dienen. Es ist die Gesinnung der Hingabe, des sich aufopfern, des sich entleerens, nicht auf sein Recht zu pochen, sondern den Willen des Vaters zu erfüllen. Und so weiter. Das ist die Gesinnung. Wie der Vater mich gesandt hat, in derselben Art, wie ich den Menschen gedient habe, so sollt auch ihr Jünger mir dienen. Und das Zweite ist, es ist die Art, die Gesinnung Jesu mit diesem dienenden, nicht herrschenden, sondern dienenden Herzen. Und das Zweite ist der Inhalt. So, was ich der Welt gebracht habe, das sollt ihr der Welt weitergeben. Und wenn man die Sendung Jesu inhaltlich bestimmen möchte, dann kann man zum Beispiel von Johannes 3 ausgehen, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, das heißt sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und dann heißt es, nächster Vers, und Gott sandte seinen Sohn nicht, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Genau das ist inhaltlich unser Auftrag. Er sandte, der Vater sandte Jesus nicht, um die Welt zu richten, sondern ihm zu retten. Und er selber wurde zum Retter. Das können wir nicht, Retter werden. Wir können nur die Botschaft der Rettung, die in Jesus in diese Welt gekommen ist, weitertragen. Er hat die Rettung durchgeführt. Und wir sind nun Botschafter der Rettung. Genau das, was er in seiner Sendung erfüllt hat, die Rettung der Menschen, das sollen wir nun weitergeben. Ihr Lieben, das ist unser Auftrag für unser ganzes Leben, die rettende Botschaft weiterzugeben. In diese rettende Botschaft weiterzugeben, so wie Paulus das vielfach sagt, wir sollen Botschafter sein. Wofür sollen wir Botschafter sein? Botschafter des besten Angebotes, das Gott uns in Jesus in seiner Sendung gegeben hat. Das Angebot vollkommener Vergebung. Das Angebot der Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Das Angebot eines neuen Lebens unter der Kraft des Heiligen Geistes, ein verändertes Leben. Das Angebot eines ewigen Lebens, das vom Tod nicht mehr zerstört werden kann. Das Angebot von Heilung, körperlicher und seelischer Heilung. Das Angebot von Befreiung von dämonischen Mächten. Das Angebot von Sohnschaft, dass wir nicht mehr Knechte, sondern Söhne sind. Das Angebot, dass wir zu einem neuen Reich gehören, Bürger eines neuen Reiches sind. Alles das und vieles mehr. Der ganze Paket der Errettung. Wir sollen Botschafter sein. Und so sagt es auch Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter der Versöhnung, der Heilung, der Befreiung, der Sohnschaft und so weiter. Das soll ausgehen, hinaus in diese ganze Welt, damit es durch uns geschieht. Und darum hat Jesus das auch gesagt, geht hin in alle Welt, macht die Leute zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen. Sie sollen das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Genau das ist der Auftrag, was Jesus getan hat, sollen auch wir tun. Und ihr Lieben, zu dem Boten gehört auch die Bevollmächtigung. Das ist eine wichtige Sache jetzt. Im Neuen Testament, im hebräischen Denken, in dem Verstehen der Bibel ist es ganz klar, ein Bote trägt immer die Vollmacht dessen, der ihn sendet. Das ist nicht nur ein Briefträger. Briefträger hat keine Vollmacht. Wir sind keine Briefträger. Wir sind Botschafter. Das heißt, wir tragen diese Vollmacht, die der hat, der uns sendet. Warum? Das Verständnis vom Botschafter ist, durch den Botschafter kommt der Absender selber. Wenn wir Botschafter Jesu sind und anderen Menschen mit Jesus dienen und mit diesem Rettungsangebot, dann kommt Jesus durch uns selber. Und wenn dann Menschen das Evangelium hören, dann kommt Jesus und bestätigt es. Wenn wir Kranken die Hände auflegen, dann kommt Jesus und er wird heilen. Und so weiter und so weiter. Das ist das Verständnis vom Bote. Also so wie Gott den Vater gesandt hat, so sende ich euch auch, heißt es, mit derselben Vollmacht, mit der Jesus ausgerüstet war, der Vollmacht des Heiligen Geistes, so werdet auch ihr als Jünger nun dazu gebracht werden, dass ihr in meiner Vollmacht den Menschen dient. Und das müssen wir lernen, in Anspruch zu nehmen. Das ist unsere Aufgabe, mehr und mehr und mehr uns als Gesandte zu sehen und nicht nur als Boten wie Briefträger, sondern in der Kraft und in der Vollmacht Gottes anderen zu dienen. Das müssen wir oft erst wirklich lernen. Ich weiß das von mir. Ich verstehe mich oft eher als ein Briefträger, als ein Bevollmächtigter, weil ich meinen so Mangel an Kraft habe. Aber da will ich von ganzem Herzen mich danach ausstrecken, dass das verändert wird, mehr und mehr und mehr. Dass die Vollmacht des Auferstandenen durchgeht. Und weil es um diese Vollmacht geht, sagt er dann auch Jesus, das heißt hier am Ende, und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist genau die Bestätigung von dem, was er vorher sagt. So wie der Vater mich gesandt, so sende ich euch. In derselben Vollmacht. Es ist die Vollmacht des Heiligen Geistes. Nun, wenn Jesus hier die Jünger anhaucht, dann ist das jetzt noch nicht die Vorwegnahme vom Pfingsten. Das darf man jetzt nicht missverstehen. Sondern Jesus hat im Vorhinein, bevor Pfingsten kam, den Jüngern mit diesem Akt gezeigt, ihr seid angewiesen auf den Heiligen Geist. Er bringt euch diese Vollmacht. Versteht ihr? Das ist noch nicht das Pfingsten, was dann einige Wochen später stattgefunden hat. Weil die Jünger sind auch nach diesem Ereignis, wo sie angehaucht wurden, wo sie vom Geist Gottes sozusagen berührt worden sind, sind sie nicht gleich losgelaufen und haben das Evangelium verkündigt. Sie haben das getan, was die anderen Jünger getan haben. Sie haben gewartet im Obergemach, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und Jesus weist hier schon auf, vorauslaufend, der Heilige Geist wird es sein, mit dem ihr angetan werdet und dann könntet ihr in meiner Vollmacht. Der Heilige Geist ist das Siegel der Vollmacht Jesu. In seiner Kraft können wir vorangehen und zu Menschen gehen. Amen.